Bayern 2. Shalom.
Willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Funkstätel heute am 17. Januar 2025 oder jüdisch gesehen am 17. Tevet 5785. Ich bin Michael Strassmann und sage Shalom Uvracha in unserer Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern. Geboren im April 1929 in Deutschland, gestorben im Januar 1997 in Israel. Miriam Yaron wurde zur ersten Miss Israel gekürt, zur Malkat Hayofi, also zur Schönheitskönigin. Das war im Jahr 1950, also vor 75 Jahren. Aber auch außerhalb von Israel haben jüdische Schönheiten für Aufsehen gesorgt und tun es bis heute. Eine von ihnen ist Bess Meyerson. Sie wurde vor 80 Jahren, im Jahr 1945, zur ersten jüdischen Miss America. Später dann hat Bess Meyerson als Schauspielerin gearbeitet und als Politikerin. Außerdem hat sie zwei Bücher geschrieben, die sich richtig gut verkauft haben. Unsere Shalom-Reporterin Rebecca Hillauer will uns heute an Bess Meyerson erinnern und an ein bewegtes und bewegendes jüdisches Leben in den USA. Der Leitspruch von Bess Meyerson war: Du kannst nicht hassen und dabei schön sein.
Es ist der 8. September 1945, nur wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und 6 Tage nach Kriegsende im Pazifik wird in Atlantic City die 22-jährige Bess Meyerson zur schönsten Frau Amerikas gekürt. Sie ist Miss America 1945 und die erste Jüdin, die diesen Titel erringt.
She was very progressive, very intelligent and very free-spirited. So she was, I would call her an early feminist.
Sie war sehr fortschrittlich, sehr intelligent und freiheitsliebend. In meinen Augen eine frühe Feministin,
sagt David Arendt, der Bess Meyerson in der preisgekrönten Dokumentation The One and Only Jewish Miss America porträtiert hat. Ihr Ruhm fiel in eine düstere Zeit. 400.000 Amerikaner waren im Zweiten Weltkrieg gefallen. Dennoch waren Juden von vielen Berufen und Universitäten ausgeschlossen.
After 6 million Jews were killed in the Holocaust,
nach dem Holocaust hätte man ein wenig Mitgefühl erwarten können. Stattdessen machte man die Juden verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg, denn ohne sie wären keine amerikanischen Soldaten in die Schlacht gezogen.
Von all dem ahnte Bess, Tochter jüdischer Emigranten aus Russland, zunächst nichts. Sie wuchs in der New Yorker Bronx auf, ihre Eltern waren Arbeiter. Der Vater war sanft, die Mutter streng. Sie wollte, dass ihre Töchter in der Schule gut sind und ein Musikinstrument spielen. Bess spielte Klavier und Flöte. Mit ihrem Körpermaß von 1,78 fand sie sich selbst zu groß, zu dünn und wünschte sich mehr Hüfte.
In 1945, Jewish people were told that we were ugly.
Damals, 1945, wurde Juden gesagt, wir seien hässlich. Vieles der Hitler-Propaganda wurde an die Juden in aller Welt weitergegeben. Dass eine Jüdin Miss America geworden war, bestärkte viele in dem Glauben, dass Juden vom Mainstream Amerikas doch noch akzeptiert werden könnten.
Jewish people could be accepted into mainstream America.
My mother is a wonderful.
Sie ist ein wundervolles Symbol für den Kampf gegen Antisemitismus.
Against antisemitism,
meint Bess Meyersons Tochter, die Schauspielerin und Drehbuchautorin Barbara, kurz Barbara Grant. Viele ihrer Landsleute sahen dies damals jedoch anders. Die Direktorin des Schönheitswettbewerbs hatte Meyerson vorab gedrängt, sich einen Nachnamen zuzulegen, der weniger jüdisch klingt. Meyerson weigerte sich. Nach dem Wettbewerb zogen etliche Wirtschaftsunternehmen ihr Sponsoring für die Miss America zurück. die Ford Motor Company etwa.
Henry Ford war ein notorischer Antisemit und Hitler-Befürworter. So bekam sie das neue Ford-Auto nicht, auf das sie als Gewinnerin des Wettbewerbs Anspruch gehabt hätte. Sie bekam auch das $5,000-Stipendium nicht, mit dem sie einen Konzertflügel hatte kaufen wollen, weil sie jüdisch war.
Wie tief die Vorurteile noch reichten, spürte die jüdische Miss America jedoch erst abseits der Ostküste, auf der üblichen Miss America-Tour durch den konservativeren Rest des Landes. Tochter Barra Grant erzählt.
In einem Country-Club war eine große Veranstaltung geplant, bei der sie ihr Klavierkonzert von Edvard Grieg spielen sollte. Sie hatte bereits ihr Abendkleid an. In letzter Minute kam eine Frau die Treppe herauf und sagte, oh nein, Sie können hier heute Abend nicht spielen. Juden sind hier nicht erlaubt.
Die junge Miss America hätte sich fast geschlagen gegeben, doch dann drehte sie mit Unterstützung der jüdischen Antidiffamierungsliga den Spieß einfach um. Eine Reporterin erzählte Bess Meyerson.
Sie baten mich, auf eine Tournee zu gehen. Ich solle an Highschools und Colleges mit Studenten über ihre Probleme sprechen, die sie mit Antisemitismus, Hass und Rassismus hatten. Ich hielt dann eine Rede mit dem Titel »Man kann nicht hassen und dabei schön sein«.
Statt die erste Konzertdirigentin, die Meyerson hatte werden wollen, wurde sie zu einer sozialen Aktivistin. Ihr Aussehen und ihre Eloquenz machten sie zudem über Jahre zu einer festen Größe in Fernsehquiz-Sendungen. Als säkulare Jüdin sammelte sie dennoch Millionen von Dollar für den neuen Staat Israel. Im Jahr 1969 wurde Meyerson zur Beauftragten für Verbraucherangelegenheiten der Stadt New York ernannt. 1980 kandidierte sie als New Yorker Vertreterin der Demokratischen Partei für den US-Senat erfolglos, wurde dann Beauftragte der Stadt für kulturelle Angelegenheiten, hielt Vorträge und schrieb Kolumnen. Selbstbewusst, eigenständig und beruflich erfolgreich, Meyerson verkörperte einen neuen Frauentyp. Gleichsam in ihre Fußstapfen traten räumlich von ihr weit entfernt zwei Frauen, mit denen sie nicht nur den Titel einer Schönheitskönigin gemeinsam hatte.
Zwei Jahre nachdem Bess Meyersons Miss America wurde, wurde im September 1947 im Irak die erste Schönheitskönigin gekürt und wieder gewann eine junge Frau, die Jüdin war. Renée Rebecca Dangour war die Tochter eines angesehenen Arztes. Ihr Großvater war der Oberrabbiner des Irak. Sie selbst war in China, in Shanghai, geboren. 1990 hält sie deshalb einen Vortrag über das Schicksal der Juden in Shanghai im Zweiten Weltkrieg.
Im selben Jahr wird in Bagdad Sarah Idan geboren. Sie wird später, wie einst Bess Meyerson, eine Musikhochschule in den USA besuchen. Und 70 Jahre nach Renée Rebecca Dangour als jüdische Schönheitskönigin aus dem Irak internationales Aufsehen erregen.
Als Miss Universe Irak 2017 vertrat Sarah Idan auch den Irak beim Wettbewerb um den Titel der Miss Universe. Weil sie ein Selfie mit der Vertreterin aus Israel postete, erhielt sie im Irak Morddrohungen und zog deshalb in die USA. Im Dezember 2023 besuchte sie in Israel den Ort des Massakers vom 7. Oktober und betete an der Klagemauer für Frieden. Anfang 2024 kündigte Sarah Idan an, sie wolle als eine Vertreterin Kaliforniens und der Demokratischen Partei für das US-Repräsentantenhaus kandidieren.
Beide Frauen stehen für das, was Bess Meyersons Tochter Barra Grant als Essenz und Erbe ihrer Mutter erachtet.
She had tremendous empathy for what you call the underdog. And that was
sie hatte enorme Empathie für die, die man Underdog nennt. Das war der wahre Grund für ihren Ruhm, denke ich, dass sie sich gegen Unrecht aussprach und für Gerechtigkeit eintrat.
So erfolgreich Bess Meyerson beruflich war, privat hatte sie weniger Glück. Nach ihrer Misswahl heiratete sie einen traumatisierten Kriegsrückkehrer, der zum Alkoholiker und gelegentlich gewalttätig wurde. Sie bekam eine Tochter, Barbara, war nach der Scheidung jedoch ständig beruflich unterwegs.
I was very proud of her, but I was missing something.
Ich war sehr stolz auf sie, aber ich vermisste auch ihre bedingungslose Liebe. Ich war nicht der Mittelpunkt ihrer Welt.
Barbara Grant fühlte sich lange Zeit im Schatten der berühmten schönen Mutter. Beide blieben sich jedoch zeitlebens in Liebe verbunden. Bess Meyerson starb am 14. Dezember 2014. Sie war 90 Jahre alt. Bis heute ist sie die einzige jüdische Miss America geblieben.
Bayern 2. Shalom.
Und jetzt unser Wort zum Schabbat, zum Schabbes von und mit Rabbiner Joel Berger. Jeden Samstagvormittag, jeden Schabbatvormittag und so auch morgen lesen wir beim Gottesdienst in der Synagoge ein Stück aus unserer Weisung, ein Stück aus unserer Tora. Immer schön der Reihe nach. Das erste Buch Mose, den Sefer Bereshit, haben wir durchgelesen. Also beginnen wir morgen mit dem zweiten Buch Mose, mit dem Buch Exodus. Heißt so, weil das Buch erzählt vom Exodus, also vom Auszug unserer Vorfahren aus Ägypten. Wir Juden kennen das zweite Buch Mose unter seinem hebräischen Namen Sefer Shmot, Buch der Namen. Morgen also lesen wir die Parashat HaShavua mit der laufenden Nummer 13. Dieser Leseabschnitt heißt ebenso wie das gesamte Buch, das der Abschnitt eröffnet. Shmot, Namen.
Sefer Shmot, Buch der Namen. In diesem Buch treffen wir auch die Namen der Israeliten, die einst mit Jakob hinab nach Ägypten gezogen sind. Dann wird ein neuer Pharao zum ägyptischen Herrscher. Ein Pharao, der Jakobs Sohn Josef nicht mehr kennt und der nicht weiß, dass der jüdische Josef das mächtige Ägypten einst von einer vernichtenden Hungersnot bewahrt hat. Also versklavt der neue Pharao unsere Vorfahren und befiehlt, alle neugeborenen Buben der Israeliten zu töten. Sie sollen in den Nil geworfen werden. Dann bekommt das israelitische Ehepaar Amram und Jocheved einen Sohn, den sie 3 Monate lang verstecken können. Um ihren Sohn zu retten, legt ihn Jocheved in einem Korb und lässt den Korb auf den Nil treiben. Ausgerechnet die Tochter des Pharaos findet den Korb und das Baby, das sich im Schilf verfangen hat. Die Tochter des Pharaos nimmt das Findelkind bei sich auf und nennt es Moses, auf Hebräisch Moshe, was so viel bedeutet wie der aus dem Wasser gezogene. Moses wächst im Palast des Pharaos auf. Aber als junger Mann muss er aus Ägypten fliehen. Denn er hat sich stark gemacht für einen misshandelten israelitischen Sklaven und den grausamen Sklaventreiber erschlagen. Im Land Midian gründet Moses eine Familie. Dort spricht aus einem brennenden Dornbusch die Stimme Gottes zu ihm, die unseren Moses beauftragt, die hebräischen Sklaven zu befreien. Also kehrt Moses nach Ägypten zurück, bittet den Pharao um die Freilassung der Israeliten und überbringt dem Pharao die göttliche Botschaft: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen können. Doch wir greifen der Geschichte vor, denn die Geschichte von der Befreiung unserer Vorfahren aus der Sklaverei und ihrem Auszug aus Ägypten beginnt mit dem mutigen Handeln zweier Frauen. Die beiden widersetzen sich dem Befehl des Pharaos, alle neugeborenen Buben der Israeliten umzubringen. Wir lesen: Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen eine Schifra und die andere Pua heißt: Wenn ihr den hebräischen Frauen bei der Geburt helft, dann seht auf das Geschlecht. Wenn es ein Knabe ist, so tötet ihn. Ist es aber ein Mädchen, so lasset sie leben. Die Hebammen, die Gott fürchteten, taten nicht, was der König von Ägypten ihnen gesagt hatte. Sie ließen die Jungen leben. Die Geschichte dieser beiden Hebammen ist in unserer Tora das erste Beispiel für Ungehorsam gegenüber der Staatsgewalt. Schifra und Pua werden bloß in dieser kleinen Episode erwähnt, dennoch ist es nur allzu gerechtfertigt, dass ihre Namen erwähnt werden. In den 7 Versen taucht 7-mal das Wort Hebammen auf und sie geben sich die Ehre, Schifra und Pua namentlich zu erwähnen. Der Name des ägyptischen Königs dagegen wird nicht erwähnt. Allein das spricht Bände. Die ganze Macht des Pharaos, die äußere Pracht seines mächtigen Reiches, der schillernde Glanz seines Hofes, die gewaltige Denkmäler, all das ist nur Schein, vergänglich und unbedeutend. All das wird zu Staub zerfallen, weil all das frei von moralischen Werten ist. Der Widerstand von Schifra und Pua bringt uns heute noch zum Nachdenken. Die von Gewalt und Korruption geprägte Zivilisation des Pharaos dagegen ist längst untergegangen.
Immer am Freitagabend, wenn die Sonne untergeht, bricht unser Ruhetag an, der Schabbat. Und er endet mit dem folgenden Sonnenuntergang am Samstagabend. Heißt, noch etwa 2 Stunden und der Schabbat beginnt. Und dann ist er Ruhe. Unsere Tradition weist uns an, dass wir unseren wöchentlichen Ruhetag mit 2 Kerzen begrüßen. Die haben sogar Namen. Die eine heißt Schmor, bewahre. Die andere Sachor, erinnere. Problem dabei: ist der Schabbat mal angebrochen, dürfen wir kein Feuer mehr machen. Deswegen zünden wir die beiden Schabbesleuchter kurz vor Anbruch des Schabbat an. Zu diesem Kerzenanzünden sagen wir auf gut Jiddisch Lichtbenschen, also Licht segnen, oder Licht zinden, also Licht zünden. Der langer Rede kurzer Sinn, jetzt habe ich für uns die Lichtzündzeiten. Unsere Manin für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Los geht's! Unsere beiden Schabbatkerzen müssen wir heute Abend angezündet haben. In Pilsen bis um 16.19 Uhr, in Hof bis um 16.22 Uhr und in Weiden, in der Wein, bis um 16.24 Uhr. Heiter geht's weiter. Bayreuth sowie Straubing 16.25 Uhr, Amberg 16.26 Uhr. Regensburg sowie Salzburg 16.27 Uhr, Bamberg 16.28 Uhr, Nürnberg sowie Erlangen 16.29 Uhr, Fürth 16.30 Uhr, München 16.32 Uhr, Würzburg 16.33 Uhr, Augsburg 16.34 Uhr, Frankfurt am Main 16.36 Uhr, Ulm 16.38 Uhr und in Konstanz am Bodensee müssen wir unsere 2 Schabbesleuchter angezündet haben bis um 16.43 Uhr. Wir hören uns wieder hier im Radio auf Bayern 2 am kommenden Freitag um 14:30 Uhr. Das ist dann in unserem Kalender der 24. Tevet 5785. Aber Sie wissen, unser Shalom finden Sie ja immer auch als Podcast im Internet unter bayern2.de. Voilà, Seose, der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern, wünscht Ihnen bis zum Wiederhören im Radio am kommenden Freitag am 24. Tevet einen Shavua Tov, eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Gid Shabbes, Shabbat Shalom, Omevorach, Shasha, am Yisrael Chai.